Wir lesen heute ein kurzes Wort aus 1. Timotheusbrief, Kapitel 3, den letzten Vers, Vers 16. 1. Timotheus 3, Vers 16. Da schreibt der Apostel Paulus: Und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit, der geoffenbart worden ist im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln, gepredigt unter den Nationen, geglaubt in der Welt und aufgenommen in Herrlichkeit. Liebe Brüder und Schwestern, dieses sehr bekannte Christus-Hymnus, in dem der Apostel kurz die große Botschaft von den sechs heilsgeschichtlichen Schritten Gottes in Jesus Christus aufzeigt, steht in der Mitte seines ersten Briefes an Timotheus, in dem er sehr viel über die Gemeinde spricht. Im vorhergehenden Vers weist er Timotheus auf den Wandel des Einzelnen in der Gemeinde hin. Er nennt die Gemeinde des lebendigen Gottes Haus Gottes, Bollwerk, einen Pfeiler und eine Grundfeste der Wahrheit. Die Gemeinde Jesu darf Sockel und Säule sein, die Jesu Namen hoch emporhebt, dass er tröstlich und einladend in einer verwirrten und verlorenen Welt weit sichtbar ist. Wie jene Christusfigur zum Beispiel in Rio oder wie jene in Lissabon am Anfang einer Brücke vor der Stadt oder die in Murcia in Spanien auf einem Berg über der Stadt steht. Die Gemeinde Jesu darf auch wie ein Leuchtturm sein, der Menschen heimleuchtet zu Gott, weil sie Grundfeste der Wahrheit ist. Und nun sagt Paulus in unserem Text etwas vom Inhalt dieser Wahrheit, dieses Geheimnisses des Glaubens oder dieses gottseligen Geheimnisses. Kein Mensch begreift das von sich aus. Und auch dann, wenn dies uns durch Gottes Wort und Geist aufgeschlossen ist, können wir es in diesem Leben nie ganz erfassen. Wie es Paulus an einer anderen Stelle sagt, in 1. Korinther 13, wir erkennen es jetzt nur stückweise, wie ein Stückwerk. Wir können nur immer wieder staunend, dankend und anbetend daran hinaufschauen und die unfassbare, unbegreifliche Liebe Gottes zu uns mit dem Apostel Paulus rühmen. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Und wir sind es auch. Und nun geht der Apostel Paulus auf dieses Geheimnis in aller Kürze ganz gerafft ein. Der erste Glaubenssatz, er, damit ist Jesus gemeint, ist geoffenbart worden im Fleisch. Das ist das Stichwort, das uns an die Geburt Jesu erinnert, die wir zu Weihnachten feierlich begehen. Schade nur, dass dieses Feiern so ausgeartet sind, dass vom Ernst und der Dramatik dieses Geschehens zu Bethlehem damals nicht mehr viel zu spüren ist. Calvin hat ihm seinerzeit entgegenzuwirken versucht, indem er sagte, wir wollen die Geburt Christi nicht feiern mit einem öffentlichen Fest, sonst wird sich der Aberglaube seiner bemächtigen. Wir wollen sie feiern mit Anbetung und Gehorsam. Und so ähnlich handhabt es auch Baruch Ma'otz in Israel, in seiner Gemeinde. Gott kam in der Gestalt Jesu Christi zu uns Menschen, damit wir zu ihm finden und ihn als unseren Erretter aufnehmen möchten. Wie recht hat doch der Liederdichter eines modernen Liedes mit der Aussage, ohne Weg, ohne Licht, ohne Hilfe war in dunkelster Nacht ich verirrt. Wir hatten keinen Ausweg. Wir saßen in der Finsternis, wie es in Jesaja 60 heißt, Finsternis bedeckte die Erde und dunkel die Völkerschaften. Oder wie wir in dem Jesaja-Text am Anfang gelesen haben, das Volk, das im Dunkeln lebt, dem Land der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen. Denn jetzt ist Jesus gekommen. Er hat den Weg zum Vater für uns freigemacht. Er hat uns Licht gegeben über uns und über die Ewigkeit. Er hat uns voll Erbarmen gesucht und will unser Hirte, will unser Führer und unser Leiter sein. Er hat wirklich alles zu unserer Erlösung getan. Und nun liegt es nur so weit noch an uns, ob wir seine Tat für uns persönlich in Anspruch nehmen. Ob ich das glaube, dass es für mich geschehen ist. Haben wir so dieses Christfest 2007 gesehen? Unser Text, vielleicht das erste Weihnachtslied der Christusgemeinde überhaupt, bezeugt uns ganz eindeutig die Weihnachtsbotschaft: Christ, der Retter, ist da. Gott wird Mensch. Das ist das eine große Wunder. Gott ist in unsere Welt gekommen und ein Mensch geworden wie wir. Die Menschwerdung Gottes ist das große Geheimnis, das uns anbetend staunen lässt. Jesus Christus wurde in diese Welt geboren und nicht aus ihr heraus. Er ist nicht aus der Geschichte hervorgegangen. Er kam von außen in die Geschichte hinein. Jesus Christus ist nicht das beste menschliche Wesen, das je gelebt hat. Er ist Gott, der Fleisch geworden ist. Er war nicht Mensch und wurde Gott, sondern er ist Gott, der in das Fleisch gekommen ist, von außen her. Sein Leben ist das Höchste und das Heiligste, das durch das niedrigste Tor seinen Einzug hält. Er kam nicht aus dem Geschlecht der Menschen, sondern er kam von oben in das Menschengeschlecht hinein. Interessant war mir die Aussage von William MacDonald, dass der Ewige in eine Welt hineingeboren wurde, die von der Zeit bestimmt ist. Er, der Zeitlose, lebte im Bereich von Kalendern und Uhren, wenn wir das so heute sagen wollen. Der eine, der überall gegenwärtig ist, der an allen Orten gleichzeitig ist, beschränkt sich nun auf einen einzigen Ort, wie Bethlehem oder Nazareth, wie Kapernaum oder Jerusalem. Es ist doch wunderbar, sich vorzustellen, dass der große Gott, der Himmel und Erde ausfüllt, sich selbst auf einen menschlichen Körper beschränkt hat. Wenn die Menschen ihn ansahen, dann konnten sie mit Recht sagen, in ihm wohnt die Fülle der Gottheit leibhaftig. Das Geheimnis erinnert uns daran, dass der Schöpfer diesen unbedeutenden Planeten mit dem Namen Erde besucht hat. Sie ist nur ein Körnchen Staub im Kosmos im Vergleich zum Rest des Universums. Und doch ließ Gott den Rest links liegen und kam gerade zu uns. Er kam aus dem Palast des Himmels in einen Stall hinein. Vielleicht in eine Höhle, die als Stall diente, wie man es in Bethlehem noch heute sehen kann. Und da in eine Futterkrippe hinein. Der allmächtige Gott wurde ein hilfloses Kind. Es ist keine Übertreibung, wenn man sagt, dass der, den Maria in ihren Armen hielt, eigentlich sie selbst trug. Denn er ist der Erhalter und auch schon der Schöpfer aller Welt. Der allwissende Gott ist die Quelle aller Weisheit und allen Wissens. Und doch lesen wir von ihm, dass er als Kind zunahm an Weisheit und Verstand. Es ist fast undenkbar, dass der, dem alles gehört, in sein eigenes Besitztum kam und nicht willkommen geheißen wurde. Es ist alles besetzt. Es ist kein Platz da, wie die Kinder gestern Abend gesungen haben. Es war kein Platz mehr da für ihn in der Herberge. Die Welt erkannte ihn nicht. Die Seinen nahmen ihn nicht auf. Der Herr kam in die Welt als ihr Diener. Der Herr der Herrlichkeit nahm einen ganz gewöhnlichen Leib an. Der Herr des Lebens kam in die Welt, um hier zu sterben und hier dann den Tod zu erleiden. Der Heilige kam in einen wahren Dschungel der Sünde. Der eine, der unendlich hoch ist, kam uns unendlich nahe. Der, der die ganze Freude seines Vaters war und den die Engel anbeteten, musste Hunger und Durst leiden. Er war müde, als er sich an den Jakobsbrunnen setzte. Er schlief in einem Boot auf dem See Genezareth. Er wanderte umher als ein heimatloser Fremder in der Welt, die er doch mit den eigenen Händen geschaffen hatte. Und er kam aus dem Reichtum in die bitterste Armut. Er hatte noch nicht einmal einen Platz, wo er sein Haupt hinlegen konnte. Er arbeitete mit seinen Händen. Er war immer zu Fuß unterwegs. Und nun denken wir daran, welche Annehmlichkeiten bei uns ganz selbstverständlich sind, die er aber damals entbehren musste. Und alles das hat er für mich und für dich getan. So also hat sich der Himmel aufgetan. So hat sich das Geheimnis des ewigen Gottes geoffenbart als eine schenkende Liebe. Gott und Mensch, Himmel und Erde, Ewigkeit und Zeit, können denn solche Gegensätze überhaupt zusammenkommen? Zu allen Zeiten haben sich doch Menschen voller Sehnsucht auf verschiedenen Wegen in die Höhen Gottes zu erheben versucht. Aber die Menschen können den Himmel nicht erreichen, so wenig wie eine Feuerwehrleiter den Mond erreichen kann. Für uns Menschen ist es unmöglich, zu Gott zu gelangen. Aber was für uns unmöglich ist, ist für Gott möglich. Weil wir nicht zu ihm kommen konnten, deshalb kam er zu uns und deshalb wurde er Mensch. Luther sagte einmal, keine menschliche Kreatur kann Gott begreifen. Das ist die Ursache, dass er gedacht hat, es ist umsonst. Ich will mich klein und gering machen, dass sie mich ergreifen und fassen können. Ich will ihnen meinen eingeborenen Sohn geben in Niedrigkeit. Wir wissen von uns aus nicht, wie Gottes Herz zu uns steht, ob er uns wirklich liebt und ob er uns vergibt. Deshalb wird er in Jesus, unser Menschenbruder, teilt unser Menschen los, redet in menschlicher Sprache mit uns und leidet und wird versucht wie wir. Jesus wird nun gewissermaßen die starke Klammer, die Himmel und Erde, Gottes Welt und unsere Welt zusammenhält. Indem Gott Ja zu dieser Welt sagt, sagt er Ja zum Weg seines Sohnes, von Bethlehem über Golgatha zum Ostermorgen. Und sein Ja rechtfertigt jeden Schritt durch die Niederungen des Lebens. Sein Ja rechtfertigt auch jeden von uns im Kreuz des Gottessohnes. Gott sagt jetzt zu uns, du bist mir recht, weil mein Sohn für dich gestorben ist. Wenn wir an seinen Sohn glauben. So wie es in Römer 5 heißt, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Das ist also Gottes Tat, dass fortan diese beiden so gegensätzlichen Welten nicht mehr auseinanderzufallen brauchen. Durch Jesus Christus sehen wir nun Gott, sehen in das Herz seiner Liebe hinein. Groß ist die Liebe, die die Welten schuf. Größer noch ist die Liebe, die die verlorene Welt bisher erhalten hat. Und am größten ist die Liebe aber, die vom Himmel kam, um aus verlorenen Menschen Menschen des göttlichen Wohlgefallens zu machen. Die Gottestat des Christus ist und bleibt ein Geheimnis. Wir werden es nicht ganz begreifen, noch enträtseln können. Auch wenn wir diesem Geheimnis nachgehen dürfen, auch wenn Gottes Wort immer davon spricht, wie zum Beispiel auch Johannes, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Oder wie es hier in unserem Text heißt, der geoffenbart worden ist im Fleisch. Es ist ein Geheimnis, in das nur durch den Geist Gottes Licht fällt. Deshalb betont unser Textwort weiter, gerechtfertigt im Geist. Die Geschichte Gottes mit der Welt geht weiter. Gott führt sein Recht durch auf Erden, durch seinen Geist. Dieses gerechtfertigt im Geist bedeutet auch so viel wie bestätigt in den Herzen der Gläubigen durch den Heiligen Geist. Und so sehen wir ohne den Heiligen Geist nicht das Wunder der Herablassung Gottes. Deshalb bittet Paulus auch für die Epheser, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung zur Erkenntnis seiner selbst. Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überschwängliche Größe seiner Kraft an uns, den Gläubigen, ist. Im Umkreis der Weihnachtsbotschaft sehen wir eine Reihe von Männern mit Rang und mit Namen, die von dem Wunder aller Wunder nichts erfahren, weil sie nicht vom Geist bewegt sind. Da ist zum Beispiel Kaiser Augustus. Der war ein großer Mann, ein Prominenter, ein Berühmter, eine hohe Persönlichkeit. Und er gab der damaligen Welt den Frieden. Ein Historiker schrieb von ihm, er war die ordnende Mitte von der Themse bis zum Indus. Dabei stellte er für sich nur geringe Ansprüche. Aber wo Not war, da griff er mit seinen persönlichen Mitteln ein. Wir können uns fragen, ist da nicht kleinlich von der Bibel, dass sie von ihm nichts anderes zu sagen weiß als dies, er wollte seine Völker zählen und verursachte so eine heillose Verwirrung und Unruhe. Aber nein, in der Bibel wird die Erfahrung des kleinen Mannes von der Straße berichtet und nicht von den Berühmtheiten. Für den gibt's keine Ruhe, für den gibt's keinen Frieden. Damals erklärten sicher viele Bürger, wir kümmern uns nicht um die Politik, aber die Politik kümmerte sich um sie, wenn sie sich auch dagegen wehrten, wie wir es auch von den Kindern gehört haben, die den römischen Herold lautstark vertreiben wollten. Aber es nützte nichts. Und so müssen Tausende wie Maria und Josef die Heimat verlassen, über Straßen wandern und Not erleiden, und später müssen die beiden mit ihrem Kind fliehen, weil mitten im römischen Frieden ein Herodes morden kann, ein anderer Herrscher, eine andere Berühmtheit, eine andere prominente Person, an den die Weihnachtsbotschaft als ein unbekanntes Geheimnis vorbeigeht. Er ist bestürzt, wie viele seiner Zeitgenossen. Ja, wer wird denn schon Gott da vermuten, wenn er das Kind fahrender Leute ist? Aber eben nur durch die Macht des Geistes wird erwiesen, dass Jesus von Nazareth der Sohn Gottes ist. Nur durch den Geist werden wir auch gewiss, dass der Gekreuzigte, der später so furchtbar Geschmähte, der eigentliche Herr der Welt ist. Jesus Christus ist im Geist wirksam und gegenwärtig. Die Kraft des göttlichen Geistes wirkte sich auch aus in den Worten und Werken Jesu. Und in der Kraft des Geistes ist der Gekreuzigte wieder lebendig geworden. Jesus vollbringt sein Werk in der Geschichte nicht mit Gewalt und mit Waffen. Das geht auch daraus hervor, wie er die Jünger Jakobus und Johannes schalt, als sie es gern gesehen hätten, dass Feuer vom Himmel gefallen wäre über jene Samariter, die Jesus nicht aufnehmen wollten. Sie verrieten aber dadurch nur, dass sie noch nicht wussten, wessen Geistes Kinder sie waren. Jesu Vollmacht kam nicht durch Herrentum und durch Machtentfaltung zum Ausdruck, sondern durch den Geist. Und darin ist auch die Vollmacht des Evangeliums begründet. Auch heute noch schreitet der Herr siegend weiter fort durch den Geist Gottes. Trotzdem, dass der Herr in Armut und Niedrigkeit seinen Weg auf diese Erde in ein Staubkörnchen im All gegangen ist, hat das Kommen Christi doch kosmische Bedeutung. Es geht Himmel und Erde etwas an. Die Engelwelt nimmt Anteil an der Geburt und am Lebensweg Jesu. Deshalb heißt es hier, erschienen den Engeln. Die Erscheinung Jesu im Fleisch versetzt die Engelwelt in eine unvorstellbare Bewegung, wie wir es von der Weihnachtsgeschichte her wissen. Wie bei der Schöpfung die Morgensterne jauchzten, so preisen die Engel Gottes Gnadentat in der heiligen Nacht. Die Lichtheere der Engel lehren die Christusgemeinde den Lobgesang und die Anbetung. Gott ist nicht angewiesen auf das schwache und oft armselige Lob der Christen. Die starken Helden, mit denen Gott Geschichte macht und den Dämonen überwindet, verkünden in der Höhe Gottes Ruhm. Gott ist der Hochgelobte, auch wenn keine menschliche Zunge ihn loben würde. Mit Recht ruft David im 103. Psalm aus, preist den Herrn, ihr seine Engel, ihr Gewaltigen an Kraft, Täter seines Wortes, dass man höre auf die Stimme seines Wortes. Preist den Herrn, alle seine Heerscharen. ihr seine Diener, wie ihr seinen Willen tut. Der Wille Gottes und die Kunde des Weihnachtsgeschehens muss zu allen Völkern dringen. Und deshalb heißt es in unserem Text auch, gepredigt unter den Nationen. So muss sich auch am Christfest unser Blick auf die weiten Gebiete der Mission richten. Denn die christliche Mission auf der ganzen Welt zeigt doch den Fortgang der Gottesgeschichte von Bethlehem nach Golgatha. Das Werk Gottes, das in einem verborgenen Winkel der Welt begann, setzt sich in der ganzen Welt nun fort. Das Wort läuft von Land zu Land, dringt in alle Erdteile, in die ganze Völkerwelt. Das Evangelium wird in allen Sprachen der Menschen verkündet. In allen Zungen soll das Weihnachtslied gesungen werden. In allen Völkern und Rassen, nicht einmal entfernteste Inseln werden weggelassen, sollen sich Christen um das Geheimnis der Geburt Christi sammeln. Jauchzt ihr Himmel, frohlocket ihr Enden der Erde, Gott und der Sünder, sie sollen zu Freunden nun werden, wie wir gesungen haben. So wird das scheinbar schwache Wort von armen, oft wehrlosen und allem Ungemach ausgelieferten Missionaren durch die Welt getragen und den Nationen weitergesagt. Und in den Worten der Boten wird auch Gottes ewiges Wort Fleisch und schafft an der Christusgemeinde und baut sie auf. Nicht durch Machttaten und durch große Organisationen wird Christus sein Werk vollenden, sondern durch den schlichten Heroldsruf seines Wortes. Sein Wort will nicht für sich selbst bleiben. Es strebt hinaus in die weite Erdenrunde nach dem Befehl des Herrn in Markus 16, geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Oder nach der Aussage Jesu vor seiner Himmelfahrt in Apostelgeschichte 1, ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Das Wort Gottes hat seit jener Nacht, als die Hirten das Wort ausbreiteten, seinen Lauf durch die ganze Welt genommen. Und heute gedenken Menschen auf allen Kontinenten der Geburt Christi. Und dieses verkündigte Wort kommt wahrhaftig nicht leer zurück. Unser Textwort sagt mit voller Berechtigung, geglaubt in der Welt. Jesus Christus ist nicht vergeblich Mensch geworden. Er ist nicht vergeblich zu uns gekommen. Er hat Glauben gefunden in der Welt. Er hat Glauben gefunden in jedem Geschlecht, in jedem Jahrhundert und in jedem Volk. Sein Name wird also nun nicht nur im Himmel gepriesen, sondern auch auf Erden. Die Engel fingen mit dem Lobpreis an und nun hat sich der Lobpreis und die Anbetung auch auf die Erde weiter fortgepflanzt. Es ist erstaunlich, dass das Christuswort des in der Krippe und am Kreuz Erniedrigten Glauben findet wird in einer Welt, wo Menschen ihre Herrlichkeiten, ihre Macht und Reiche aufrichten. Aber so laut auch der Lärm dieser Welt sein mag, die Stimme Jesu dringt durch. Sie schafft lebendigen Glauben in den Herzen einzelner Menschen. Das ist auch für uns tröstlich, die wir heute bis zum letzten Atemzug gehetzt und gejagt werden und nicht zur Ruhe kommen können, nicht zur Ruhe kommen dürfen, weil ja Satan es verhindern will. Und dazu scheut er sich nicht einmal ein solches Ereignis wie die Geburt Jesu zum Anlass zu nehmen, indem er das Christfest zweckentfremdet als Fest der Geschenke und der klingenden Kassen. Trotzdem ruft Jesus Menschen aus der Finsternis und Gottesferne zum Licht und in die Gegenwart Gottes. Er lässt Sünder selig werden. Er tröstet Traurige und Einsame. Er stärkt Müde, er rettet Sterbende und schafft die Gemeinde als eine Stätte der Bruderschaft und der Geborgenheit und vollendet sie bis zu dem Tag seiner Wiederkunft. Durch die Menschen gehen harte Grenzen und tiefe Risse, Missverstehen und Feindschaften trennen die Völker, trennen Serben und Albaner im Kosovo, Türken und Kurden an der irakischen Grenze, Juden und Palästinenser im Land der Bibel. Aber an der Krippe von Bethlehem knien Millionen Christen aller Zeiten und Zonen, aller Rassen und Nationen. Und ihr Lieben, gerade dies, nämlich die Person Jesu in seiner Niedrigkeit, führt zur wahren Einheit der Menschen. Und nicht die Weltkultur oder die Weltwirtschaft und nicht neue Weltordnung oder die Globalisierung. Auch nicht die Ökumene der Konfessionen und Religionen. Nur wo Jesus mitten inne ist, da ist auch echte Einheit. Und nur da. Jesu Niedrigkeit, sein erstes Kommen in dieser Welt, hat uns das Heil gebracht. Allerdings dürfen wir nicht vergessen, dass dies nicht sein Ende war, beziehungsweise dass dieser Zustand nichts über sein eigentliches Wesen und seinen Stand aussagt. Der Apostel Paulus schreibt den Korinthern in seinem zweiten Brief, wenn wir Christus auch nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn doch jetzt nicht mehr so. Jetzt ist er nicht mehr dieses niedliche, in Windeln gewickelte Kind in der Krippe. Jetzt ist er der Kyrios, jetzt ist er der Herr aller Herren, der aufgenommen wurde in die Herrlichkeit. Wie es ein Dichter richtig definiert, die Abfahrt war zum Todestal, die Rückfahrt war zum Sternensaal. Jesus ist nicht verschwunden in der Nacht der Vergangenheit. Er lebt bei Gott. Er hat Anteil am Reichtum und an der Herrlichkeit des göttlichen Lebens. Jesus ist wieder in die Klarheit, in die Doxa eingegangen, die er beim Vater hatte, ehe die Welt war. Nach allen Kämpfen mit den Mächten der Hölle und des Todes wurde er in die Welt des Lichtes gehoben. Und dort herrscht er nun, bis alle Feinde überwunden sind und der Urzustand wiederhergestellt sein wird. Und dann tritt dies ein, was Paulus im 1. Korintherbrief 15 schreibt, wenn ihm aber alles unterworfen ist, dann wird auch der Sohn selbst dem unterworfen, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott alles in allem sei. Die Botschaft von der Geburt Jesu ist auf die Zukunft ausgerichtet. Es geht der Vollendung des Werkes Christi entgegen. Der Ausblick auf die künftige Herrlichkeit Jesu zeigt das Ziel der Weltgeschichte. Friede und Freiheit der Völker unter der Herrschaft Jesu Christi, des Weltvollenders. Alle Friedensschalmeien und alle Friedensdemonstrationen, die nicht Jesus im Blickfeld haben, sind zum Scheitern verurteilt. Denn ohne Jesus gibt es keinen Frieden und gibt es keine Freiheit. Weihnachten ist deshalb ein Pfand für uns, dass Gott das herrlich hinausführen wird, was er mit der Geburt seines Sohnes in Bethlehem begonnen hat. Und dies findet seine Fortsetzung in denen, die diesem Christus begegnen und an ihn glauben. Wer Augen hat, sieht deshalb jetzt schon wenigstens einen Widerschein von der Herrlichkeit, in die Christus aufgenommen ist, in denen, die ihm nachfolgen. Weihnachten hat den Glanz dieser Herrlichkeit in die Welt gebracht, nicht nur für ein paar Tage. Um dieses Licht sammeln sich die Gemeinschaften derer, die glauben. Und deshalb sagt Jesus, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Und diese haben aber auch die Verheißung nach dem Willen Jesu, Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir sein, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen. Wir haben Wohnrecht beim Herrn. Wir haben Heimat bei Gott. Ein Gottesmann sagte zu Recht, Christus kam nicht, um die Reihe der Religionen der Erde fortzusetzen und sie vielleicht durch eine beste Religion zu überbieten. Er ist das Ende aller Religionen. Er ist die Antwort Gottes auf alle Religionen der Erde. Und darum, wer religiös bleiben will, der bleibe religiös, aber er verfälsche die Religion nicht und erwarte von ihr nicht, dass sie nicht geben, was sie nicht geben kann, nämlich die Heimkehr zu Gott. Jesus sagt, wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben. Wer den Glaubensschluss an Jesus fand, der darf bezeugen, ich kam nach Hause. Schon in der Vorweihnachtszeit werden ja mächtige Anstrengungen gemacht. Man will Gutes tun. Man will Mitmenschlichkeit üben. Und viele Werke sammeln gerade in dieser Zeit für gute Zwecke. Jeden Tag findet man mehrere Hilferufe und Bettelbriefe im Briefkasten, die mal Waisenhäuser in Indien, Straßenkinder in Südamerika, das Elend der AIDS-Kranke in Afrika, die Minenopfer im Irak oder in Afghanistan oder den Hunger in der dritten Welt, den man mit Brot für die Welt bekämpfen will, im Blickfeld haben. Und das ist sicher auch ganz in Ordnung, dass unsere wohlhabende Gesellschaft in Westeuropa und Nordamerika daran erinnert wird, dass es sehr, sehr viel Leid und Elend in dieser Welt gibt. Aber das ist nicht alles. Weihnachten bedeutet viel, viel mehr. Wir müssen wissen, die frohe Kunde von Christi Geburt geht uns alle etwas an. Und zwar nicht nur, was das Materielle betrifft, sondern in erster Linie unseren geistlichen Zustand. Denn letzten Endes ist diese Botschaft auch unsere Lebensgeschichte. Sie ist von besonderer Bedeutung für unser Leben in alle Ewigkeit, weil sie die Botschaft ist von der Ankunft unseres Retters und weil sie das Geheimnis birgt von Gottes unaussprechlicher Liebe zu uns, den Sündern. Nun kommt es in unserem Leben nur darauf an, wie weit wir bestrebt waren, dieses Geheimnis der schenkenden Gottesliebe für uns persönlich zu ergründen. Wohl uns, wenn wir hier zu den Suchenden gehören und so darauf aus sind, in dieses Geheimnis einzudringen und es richtig zu erfassen. Und wehe uns, wenn uns diese Gottesliebe kalt lässt, wenn wir uns ihr gegenüber neutral verhalten oder ihr sogar feindlich gegenüberstehen. Wollen wir wirklich dieser Liebe widerstehen und im Misstrauen Gott gegenüber verharren? Ein Mann lebte und arbeitete auf mehreren Kontinenten und lebte während dieser Zeit auch bewusst in den verschiedenen Kulturkreisen, Denkungsarten, Weltanschauungen und Religionen. Doch nun im Alter sagte er zu jungen Leuten auf ihre diesbezügliche Frage: Nun bin ich nach einem langen Rundlauf durch so vielerlei endlich wieder bei Jesus angekommen, den ich von meiner Jugend her kannte. Und ich muss sagen, was ich nun an ihm habe, das hatte ich sonst nirgends. Das ganze Abendland, insbesondere unser Volk, hat einen weiten Rundlauf durch vielerlei Anschauungen, auch manche Revolutionen gemacht. Und da wäre es doch hoch an der Zeit, dass unser Volk endlich wieder ankommt bei dem, der nun schon bald 2000 Jahren einladend inmitten der Menschen steht, nämlich Jesus Christus, und ruft: Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch Ruhe geben. Das soll unsere vornehmliche Aufgabe in Wort und Tat und Fürbitte als Christen heute sein, dass doch viele den Blick wieder aufheben zu Jesus, wie der Hebräerbriefschreiber empfiehlt. Lasst uns hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Und das gehört auch zur Botschaft von Weihnachten 2007. Möge der Herr doch durch seine unbegreifliche Liebe unser aller Herzen überwinden, dass wir nicht mehr als Weltmenschen oder als Herrenmenschen leben, sondern hinfort Menschen der Liebe und Kinder des Lichtes sein und dazu beitragen, dass er mit seinem Werk und mit seinem Reich schneller zum Ziel kommen kann. Das wünsche ich mir und uns allen zu Weihnachten 2007. Amen.